Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen der gepflegten Abendunterhaltung. Das ist die letzte Veranstaltung oder der letzte Slot in diesem RefLab Podcast Festival. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Manuel Schmid, ich bin Co-Leiter im RefLab. Wir verstehen uns als ein digitales Lagerfeuer, um das Menschen, die sich interessieren für Themen von Glaube, Religion, Spiritualität, auch Ethik, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Popkultur. Auf diese Veranstaltung heute, auf diese Abendveranstaltung habe ich mich ganz besonders gefreut. Ihr könnt mit mir zusammen ganz herzlich begrüßen Olivia Röllin.
Der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Ja, Olivia, schön, dich hier zu haben. Wir führen das Gespräch auf Hochdeutsch, weil wir zu Gast sind im Podcast Mindmaps. Das ist ein Philosophie-Podcast, den ich sonst gewöhnlicherweise mit meinem Freund und Religionsphilosophen Heinz-Peter Hempelmann bespiele. Da gehen wir durch die ganze Philosophiegeschichte durch. Wir haben aber auch schon ein paar so Spezialfolgen gemacht. Und das hier ist jetzt eine Spezialfolge mit dir, Olivia. Die meisten werden dich kennen als Moderatorin der Sternstunden beim SRF. Du hast Religionswissenschaft und Philosophie studiert und sprichst in den Sternstunden mit sehr viel Tiefgang und einer ungebrochenen Neugierde. Das finde ich irgendwie immer schön. Man spürt dir ab, dass du dich interessierst für Menschen und ihre Gedanken und führst diese Gespräche im Blick auf Religion, Philosophie und Gesellschaft. Es ist eine Freude, dich heute hier zu haben.
Ja, danke, ja, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen heute, wir haben das Thema Alles wird gut gesetzt für dieses Festival. Und
Dann schauen wir, wie gut das wird.
Genau, das wird auch heute Abend der Fall sein. Wir sprechen über Hoffnung. Und witzigerweise hast du mir irgendwie letzte Woche ein Video zugespielt von Christoph Waltz, von diesem bekannten Schauspieler, amerikanischen Schauspieler mit deutschen Wurzeln. Und er wird da gefragt in einem Interview, how do you stay hopeful in these monstrous times? Also wie bleibst du hoffnungsvoll in diesen monströsen, in diesen krisenbehafteten Zeiten? Und er dann furztrocken mit seinem typischen schiefen Lächeln sagt er, I don't.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, Olivia, ist das vielleicht die ehrlichste und angemessenste Haltung, die man im Blick auf die Krisen unserer Zeit einnehmen kann? Also, dass man die Hoffnung verabschiedet und nicht krankhaft versucht, optimistisch zu bleiben in einer Zeit, in der so vieles nach unten zeigt.
Also, ich musste lachen, als ich das gesehen habe, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, es passt total zu den Figuren, die er jeweils spielt, die ja ganz oft so Bösewichte sind und dann in der Regel würde ich auch sagen, so eine leicht nihilistische Tendenz haben und so. Und dann muss ich zuerst so ein bisschen schmunzeln, lachen. Und jetzt fragst du ja ehrlich und angemessen und ich denke, ja, ehrlich durchaus, weil ich frage mich, wenn ich jetzt so ins Publikum fragen würde, was die Leute sagen würden. Und ich glaube, zuvorderst hat man ganz schnell zu sagen, ich bin nicht hoffnungsvoll und das fällt mir unheimlich schwer. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber, und ist das angemessen? Und vor allen Dingen, ist das angemessen für eine Person wie Christoph Waltz, der jetzt, würde ich sagen, durchaus ein sehr privilegiertes Leben führt? Und im Grunde genommen, wenn man ja sieht, was die Krisen so auf der Welt sind, ist Christoph Waltz jetzt bestimmt nicht als erster betroffen, sondern wenn überhaupt mittelbar. Und insofern finde ich eigentlich diese Form der Hoffnungslosigkeit, die er dort zutage trägt, ist eigentlich relativ problematisch. Ich finde sie fast schon verantwortungslos, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, da hat er was missverstanden. Ich finde, Hoffnung ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht einfach so ein banaler Optimismus, alles wird gut, sondern es gibt da auch gute Gründe. Und ich glaube, jemand gerade in seiner Position hat tatsächlich auch fast schon die Verpflichtung, da eine hoffnungsvollere Haltung zu haben, um eigentlich auch eine bessere Stimmung zu verbreiten.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, man muss sich eigentlich diese Form der Hoffnungslosigkeit auch erstmal leisten können.
Ganz
so, also genau. wenn man sagt, ja, ich habe keine Hoffnung, dann ist im Hintergrund eigentlich, und dann wird's dann schon fast auch ein bisschen zynisch, ist im Hintergrund dann auch die Gewissheit, ja, also ich werde wahrscheinlich nicht als Erster von der Klimakrise betroffen sein, und wenn, dann baue ich mir einen schönen Bunker, in dem ich mich zurückziehen kann. Ich werde wahrscheinlich auch bei Kriegen nicht zuerst an die Front geschickt, genau, und so weiter. Also ich kann es mir ein bisschen leisten, diese Hoffnungslosigkeit. Menschen, die irgendwie, die mehr verwickelt sind in die Krisen unserer Zeit, denen wäre mit dieser Haltung nicht sehr geholfen.
Nein, und vor allen Dingen, ich glaube eben, die können sich das nicht leisten. Und ich glaube auch, das ist so ein Kokettieren mit einer Hoffnungslosigkeit, die gar nicht, ich nehme sie ihm auch gar nicht ganz ab. Es gibt von Hölderlin diesen Satz, es lebte nichts, wenn es nicht hoffte. Und ich glaube, es stimmt, ehrlich gesagt, weil ich glaube, Hoffen ist sowas ganz Grundmenschliches. Es trägt uns sozusagen in die Zukunft, oder jedenfalls zieht uns die Zukunft durch die Hoffnung sozusagen in ihre Richtung. Und deshalb würde ich bei ihm eigentlich eher dann zurückfragen, ja, wovon lebst du denn?
Ja. Ja, es gibt ja diese Kurzformel aus der römischen Philosophie, Dum Spiro Spero,
ja.
Quasi, solange ich atme, hoffe ich, ja. Und da wird also mit diesem Gleichklang der Verben wird auch angedeutet, ein Mensch, der atmet, ist ein Mensch, der hofft.
Genau, also dem kann man eigentlich gar nicht ausweichen.
Ja.
Aber was hast du denn dazu gedacht, als du das gesehen hast?
Ja, ich habe mich ein bisschen erinnert an Infragestellungen der Hoffnung, die in den letzten Jahren auch populär geworden sind. Also es gibt ja ganz prominent bei Extinction Rebellion, ist ja sogar auf der Website, das ist ihr Slogan ist Hope dies, action begins. Ja. Also da wird quasi die Hoffnung und das transformative Handeln wird einander gegenübergestellt, ja, im Sinne von, die Hoffnung muss erstmal sterben,
damit
die Leute
werden.
In die Pötte kommen und, ja, und merken, ja, da kommt jetzt aber kein Heiland aus der Zukunft, der den Karren aus dem Dreck reißt. Das müssen wir jetzt aber selber und das kostet uns was und jetzt in die Hände gespuckt.
Und so. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis davon, was Hoffnung ist. Und ich verstehe den Punkt und ich glaube, das ist auch das, was Greta Thunberg damals gemeint hat mit I don't want your hope,
ja,
I want your fear and I want your, ich weiß nicht,
Panic mehr, und
Panic,
so.
Exakt, ja, genau. I want you to panic, genau. Und das war ja irgendwie das Erschreckende, dass sie das so gesagt hat, aber ich glaube, ich verstehe den Grund dahinter und ich glaube aber, es ist ein Missverständnis darüber, was Hoffnung eigentlich ist. Mhm. Und zu weit möchte ich noch hinzufügen, es klingt ja so, als wüsste man immer schon, wie sich die Welt eigentlich entwickelt. Also es klingt nach einem Fatalismus.
Ja.
Es ist ja eh klar, dass das alles irgendwie den Bach runtergeht. Mhm. Also komm, lassen wir es. Hoffnung brauchen wir auch nicht mehr. Und ich glaube, da braucht es tatsächlich auch eine Form der Demut zu sagen, nein, aber wir haben Handlungsmacht. Wir sind freie Wesen,
ja,
und die müssen wir auch ernst nehmen. Und das war zum Beispiel kürzlich, war die UN-Diplomatin Pascal Berisville bei mir zu Gast in der Sternstunde. Und die war im UNO-Sicherheitsrat für 2 Jahre. Da war jetzt die Schweiz bis Ende, glaube ich, 24 das erste Mal. Das haben sie auch zweimal präsidiert dort. Das heißt, sie hat Gespräche geführt auf dem höchsten politischen Parkett, also in den schwierigsten Situationen auch. Und sie hat genau das auch gesagt. Es braucht sozusagen die Demut, erstens mal angesichts jetzt der Krisen, dass ich würde jetzt mal sagen, die meisten Leute, die hier sitzen, tatsächlich einfach nicht direkt betroffen sind von diesen Krisen. Also uns geht es im Grunde genommen eigentlich noch ziemlich gut. Uns steht Hoffnungslosigkeit nicht besonders gut an.
Mhm.
Zweiter Punkt noch. Wir wissen nicht, wie sich die Welt entwickeln wird. Wir haben Handlungsmacht und entsprechend ist es ganz wichtig, dass wir uns diesem Fatalismus nicht hingeben. Und das fand ich schon recht beeindruckend, von einer Person zu hören, die in einer solchen Position ist.
Ja, ja. Ja, es... Also da sind wir natürlich jetzt mitten in der Diskussion um die Hoffnung, weil es ist ja auch irgendwie widersprüchlich, wenn man sagt, Hope dies, action begins, wenn die Hoffnung wirklich stirbt, wenn man wirklich überzeugt ist, es ist nichts mehr zu ändern.
Ja.
Es ist, das Schicksal ist besiegelt, es geht dem Untergang zu, es gibt nichts, was wir daran ändern können. Warum sollte damit die das Handeln beginnen. Ja. Warum? Dann gibt's ja keinen Grund. Dann mache ich doch lieber Netflix an und schau mal den ganzen Streamingdienst zu Ende. Ich bin ja leidenschaftlicher Netflixer. Ich warte eigentlich immer auf den Moment, wo dann irgendwann mal steht: Sie haben das Ende von Netflix erreicht. es gibt jetzt nichts mehr. Wollen Sie alte Folgen noch einmal schauen? Aber da will
das
ich
heißt, du bist so ein Staubsauger. Du nimmst einfach alles, was dort kommt,
ja,
egal.
Ich bin so erschreckend anspruchslos.
Das kann ich mir irgendwie gar nicht so ganz vorstellen. Aber was mir da in den Sinn kommt, auch wenn du jetzt Extinction Rebellion nochmal hervorbringst, dann ist ja einer der Philosophen, der sich mit Hoffnung ganz intensiv auch beschäftigt hat, mit dem Prinzip Hoffnung, ist ja Ernst Bloch. Und bei ihm gibt es auch diesen Satz, dass der Hoffende ins Gelingen verliebt sei und eben nicht ins Scheitern. Und das ist ja im Grunde genommen ganz schön, weil es eine Bewegung der Hoffnung zeigt, die einerseits sowas wie eben dieses Verliebtsein, auch diese Leidenschaft und auch dieses Sehnen betont. Hm. Und dass da eben genau die entsprechende Schubkraft drin steckt, um möglich Veränderungen herbeizuführen.
Ja, ja. Das Spannende ist aber, dass jetzt sind wir ja eigentlich schon auf der Spur, Hoffnung sehr stark zu machen. Und das Spannende ist ja eigentlich, historisch könnte man sagen, war Hoffnung eine sehr auch ambivalente Geschichte und ist eigentlich der Einspruch von Greta Thunberg und Extinction Rebellion eigentlich ziemlich auf Linie mit einer großen Skepsis oder einem Argwohn oder sogar einer Ablehnung von Hoffnung in früheren Zeiten. So diese Selbstverständlichkeit, mit der wir Hoffnung positiv framen, die ist historisch zumindest nicht gegeben.
Ja.
Und es gibt ja diese, da musst du mir helfen, weil ich kann das nicht komplett jetzt rekonstruieren, aber es gibt ja diese Pandora-Geschichte, die doch irgendwie so ganz symptomatisch ist dafür oder die zumindest eine solche Deutung zulässt.
Ja, die lässt bestimmt diese Deutung zu und das zeigt dann ja auch das restliche Denken in der unter anderem griechischen Antike und die Geschichte mit der Büchse der Pandora. Wir können sie kurz rekonstruieren oder es wird diese Pandora wird von Zeus geschaffen und dann geben ihr die verschiedenen Götter verschiedene Attribute, dass sie besonders liebreizender auch ist. Und dann gibt er ihr auch so eine Büchse oder einen Krug mit, so mit allen Übeln der Menschheit drin und der Hoffnung. Und dann denkt man sich, weshalb ist jetzt die Hoffnung innerhalb dieses Gefäßes mit allen Übeln der Menschheit verbunden? Jedenfalls wird das Gefäß mitgegeben und gesagt, man darf es nicht öffnen, sie darf es nicht öffnen. Und selbstverständlich, wenn man den Menschen sagt oder Personen sagt, bitte tu das nicht, dann wird das natürlich gemacht. Also wird die Büchse geöffnet und diese Übel der Menschheit strömen raus. Und dann, oh nein, was habe ich gemacht? Der Deckel drauf und die Hoffnung bleibt drin. So. Und dann stellt sich eben die Frage, weshalb ist die Hoffnung da drin? Ist sie sozusagen als Trost für die Übel? Und jetzt ist sie aber nicht ausgetreten. Oder ist sie sozusagen tatsächlich eines der entsprechenden Übel? Und das ist ja total interessant, weil es ja gerade in der griechischen Antike und wenn wir jetzt zum Beispiel an auch die Stoiker denken, die Hoffnung insofern ein Problem war, weil sie sozusagen als störender Affekt angeschaut wurde, der einem vor der Gelassenheit eigentlich hemmt oder zurückhält. Also hat auch mit fehlender Genügsamkeit zu tun. Also wurde sie da ganz lange als gar nicht besonders positiv angeschaut, bis dann eigentlich mit dem Christentum eine Umdeutung kam.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich historisch sehr verbürgt und kann man ziemlich klar zeigen, dass durch das Christentum, durch dieses christliche Narrativ, diese Erzählung, Hoffnung eigentlich zu einem ausschließlich positiven Begriff geworden ist. Paulus spricht später hat man dann von den drei Kardinaltugenden gesprochen. Paulus spricht einfach von von drei Größen, die am Ende bleiben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Also Hoffnung gehört mit Glaube und Liebe zu den drei hochgepriesenen und unvergänglichen Werten oder Eigenschaften, und wird insofern sehr hoch geschätzt und sehr positiv verankert.
Kurz fragen, ja? Gibt es einen Grund oder gibt es eine fixe Reihenfolge oder gibt es einen Grund für die Reihenfolge, wie du es jetzt aufgezählt hast? Glaube, Hoffnung, Liebe oder nicht?
Also ich wüsste es nicht. Es gibt ganz bestimmt Neutestamentler, die erklären können, warum, wie diese Reihenfolge zustande gekommen ist. Aber es gibt auch ganz bestimmt verschiedene Erklärungen dafür. So richtig unmittelbar einsichtig wird es nicht, weil man ja denken müsste, die Hoffnung müsste entweder zu Beginn oder ganz am Schluss stehen und dass sie in der Mitte steht. I don't know.
Yeah.
I don't know.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, also ich finde das einfach spannend, dass wir sind jetzt ja eingestiegen und sind sehr schnell eingeschwenkt auf diese Wertschätzung der Hoffnung und das teile ich auch. Und das ist ja auch eigentlich völlig auch allgemeingesellschaftlich. Die meisten würden jetzt nicht instinktiv sagen, Hoffnung, gefährlich, schwierig und so, sondern nee, also man wünscht sich doch irgendwie Hoffnung hegen zu können, man wünscht sich hoffnungsvoll zu sein und so. Das ist positiv geframed und das verdankt sich dieser christlichen Geschichte. Und das ist ein Stichwort, das ich mit dir auch gerne vertiefen würde, weil ich glaube, das gehört zum Wesen der Hoffnung ganz entscheidend dazu. Hoffnung ist nicht einfach irgendwie so ein einmaliger Akt. Es ist auch nicht einfach nur eine Entscheidung oder eine Anstrengung, sondern Hoffnung hat ganz viel und fundamental damit zu tun, dass man sich irgendwie als Teil einer Geschichte versteht.
Als Teil einer Geschichte und das bedeutet dann wiederum auch, jetzt in Bezug auf zum Beispiel das Gelingen, dass Hoffnung ja ganz lange Horizont hatte, dass es teilweise unheimlich viel Geduld braucht, bis vielleicht die Hoffnung erfüllt wird oder eben auch nicht. Sie kann ja auch enttäuscht werden. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt da noch anzufügen, weil was du jetzt sagst, ist, oder man versteht sich als Teil einer Geschichte und da finde ich ein interessanter Punkt, dass ich kürzlich bei einem Podcast von BBC, In Our Time, den ich übrigens sehr empfehlen kann, gehört habe. Ich kannte das nicht, aber ich kannte natürlich ihn, nämlich J.R. Tolkien, den Sie vielleicht kennen als Autor von Der Herr der Ringe und Hobbit. Und der war ja nicht nur Autor, sondern auch noch
Literaturwissenschaftler.
Literaturwissenschaftler, Philologe und hat dann entsprechend auch die Sprachen in seinen Büchern eigentlich sozusagen selber erfunden. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass er einen Aufsatz geschrieben hat on Fairy Stories, also über Märchen sozusagen. Yeah. Und da geht es ganz stark um Hoffnung. Und das fand ich extrem interessant, weil er sagt, dass Mythen, Märchen und so weiter eigentlich die Möglichkeit haben, Hoffnung zu vermitteln, eigentlich zu lehren. Und da ist ein Begriff ganz zentral, die Eukatastrophe, also sozusagen die gute Umwendung, die gute Katastrophe. Dass etwas eigentlich urplötzlich, etwas Gutes urplötzlich ins Leben einbricht und eine Wendung herbeiführen kann. Und indem wir solche Geschichten lesen und das mitbekommen, lernen wir sozusagen auch mehr darauf zu achten oder überhaupt die Möglichkeit zu lernen, dass es sowas gibt wie das Einbrechen des Guten und nicht nur das Einbrechen des Schlechten.
Ja, ich finde das spannend, vor allem mit den Märchen, weil Märchen sind ja etwas, was man Kindern schon erzählt. Und vielleicht kommen wir auch noch darauf zurück, aber das ist so, das wird quasi eingeübt durch die Märchen, die als die vor allem in früherer Zeiten noch vor Netflix und so erzählt und tradiert wurden und weitergegeben wurden. Durch die Märchen wird eigentlich Hoffnung eingeübt, weil
es gibt ja auch unglaublich schreckliche Schauermärchen.
Ja, klar. Aber es ist doch ich bin das mal so durchgegangen. Viele der bekanntesten Märchen, die haben wirklich solche Momente, in denen das Gute, Katastrophe heißt ja eigentlich einfach herabfallen.
Ja.
Und es kann, für uns ist klar, das, was herabfällt, ist etwas
ist
Schlechtes.
Ist einfach schlimm.
Aber es kann auch was Gutes herabfallen. Mhm. Und in den Märchen gibt es solche positiven Wendungen. Es hat mich noch interessiert, hast du Eukatastrophen in deinem Leben erlebt? So, das überraschend Gute, das da einbricht.
Also ich finde, das gibt es ja schon immer wieder und ich würde jetzt einfach sagen, es gibt es im ganz Kleinen und das kommt einem dann irgendwie so lächerlich vor, wenn man das so erzählt. Aber jetzt Beispiel, ein kleines Beispiel. Ich war gestern Abend essen mit meinem Freund und dann sind wir dort zufällig in irgendein Restaurant, haben uns hingesetzt, weil wir nur kurz was haben wollten Und dann kam der Inhaber dieses Restaurants und der war dermaßen sympathisch und hat mit uns so das Gespräch gesucht, dass man sich sofort unheimlich wohlgefühlt hat und dass eigentlich auch die ganze Stimmung dieses Abends einfach gleich geöffnet hat. Aber natürlich gibt's auch sozusagen nebst diesen ganz kleinen Situationen wirklich größere, relevante Aspekte. Und ich kann mich an mindestens 3 Situationen in meinem Leben erinnern, in denen es mir nicht gut ging. Und wo Menschen in mein Leben getreten sind, die für mich sehr viel verändert haben und wo ich nicht wüsste, wo ich wäre, wenn ich diese Menschen nicht getroffen hätte. Also insofern auch das Bewusstsein dafür, dass man auch das Leben von Menschen extrem stark verändern kann, wenn man sich ihnen annimmt und sozusagen eben katastrophisch etwas öffnet im besten Sinne. Und bei dir?
Ja, kann ich viel mit anfangen. Also auch die kleinen Dinge, und ich glaube, das ist auch, das sollte man auch nicht geringschätzen oder irgendwie kleinreden, sondern es gibt doch so entscheidende. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass also die Begegnungen, die du jetzt genannt hast, es gibt's ja, man ist irgendwie im Zug unterwegs zur Arbeit und es ist so same same und irgendwie man kämpft sich da durch den Pendlerverkehr und so, und dann gibt's irgendeine unerwartete Begegnung, die so wie das Vorzeichen ändert. Und solche Momente festzuhalten, finde ich eigentlich wichtig. Oder ich kann mich auch erinnern, wenn irgendwie an Zeiten, in denen ich völlig abgekämpft und aufgekratzt war und irgendwie gedacht habe, ich kann nicht mehr, und dann bin ich morgens um 5 irgendwie mit einer Kaffeetasse am Fenster gestanden und die Sonne ist aufgegangen und auf einmal stellt sich so, das ist übrigens auch so ein bisschen dieses unverfügbare Element, richtig, das in Hoffnung auch drin ist. Genau. Das kann man ja nicht machen. Nicht jedes Mal, wenn ich eine Kaffeetasse in die Hand nehme, stellt sich dieses Gefühl ein, aber ich stand da an dem Fenster und die Sonne ging auf und die Kaffeetasse wärmte meine Hände und ich habe irgendwie plötzlich gedacht, alles wird gut. Mhm. Also irgendwie, ich bin so eingenommen worden von diesem Gefühl, es ist gut, am Leben zu sein.
Ja,
so.
Diese Momente gibt es.
Ja, und die großen Dinge, nur um das noch, also ich meine, wir haben 2 Kinder, das sind natürlich Katastrophen epischen Ausmaßes, wenn es ist jetzt nicht so, dass die völlig unerwartet kommen, die kündigen sich ja meistens so 9 Monate an.
Wissen die,
so,
dass die Katastrophen sind?
Genau. Ja, genau, es kann auch changieren zwischen Katastrophen und Katastrophen, aber nee, das ist ja schon, wenn man quasi das eigene neugeborene Kind zum ersten Mal in den Händen hält oder wenn man so dieses neue Leben irgendwie wahrnimmt, das ist schon ein Moment, der irgendwie, also das ist eine Zäsur irgendwie in der Biografie, aber eine positive Zäsur eben. Das ist wirklich so eine.
Und für das Kind selber ja auch eine Zäsur. Es gibt ja gewisse Psychoanalytiker, die sagen sozusagen, diese Erfahrung von diesem wohligen Leib plötzlich in die Welt geworfen zu sein, da muss man sich sein Leben lang daran abarbeiten. Also vielleicht im Umkehrschluss für das Kind ist es teilweise eine Katastrophe, für die Eltern eine Heukatastrophe. Aber das wollen wir jetzt ja nicht bemühen. Aber natürlich das, was du sagst mit dieser Geburt, für dich eine Eukatastrophe, und dann, da kommt mir auch Hannah Arendts Prinzip der Natalität in den Sinn, also der Geburtlichkeit, die ja eigentlich darin genau diesen Hoffnungsaspekt sieht, oder? Also dass sie notiert das unter anderem, oder zuerst, glaube ich, in einem Denktagebuch. Sie war an einer Aufführung von Handels Messiah und dort gibt es dieses eine Lied, ich bin gar nicht sicher, wie man das musikwissenschaftlich nennt, jedenfalls, "For unto us a child is born", also ein Kind ist uns geboren, als die frohe Botschaft. Und da geht's gar nicht darum, dass man das jetzt christlich deutet, sondern es ist ganz allgemein gesehen halt darin, in diesem Neuanfang und der Möglichkeit zu einem Umschwung und in dieser Freiheit eigentlich des Neuanfangs liegt die ganze Hoffnung. Und wenn wir uns das so denken, dass ständig mit all diesen Menschen, die neu auf die Welt kommen, auch neue Hoffnung geboren wird, das hat was total Versöhnliches, finde ich.
Ja, ja. Und du hast jetzt gesagt, man muss das nicht unbedingt christlich framen und ich glaube auch Hoffnung, zu Gott sei Dank ist Hoffnung kein Alleinstellungsmerkmal von Menschen, die sie als Christen verstehen. Richtig, aber ja, es ist jetzt bei Tolkien, der dieses Herr-der-Ringe-Universum geschaffen hat, und die Herr-der-Ringe-Geschichte ist ja an sich auch so ein großes Narrativ, das eigentlich diese Hoffnung auf den Sieg des Guten,
ja,
ausgestreckt eben über drei Bücher oder drei überlangen Filmen zeichnet. Und für Tolkien ist das natürlich ein Sinnbild gewesen für diese eine ganz große Geschichte, an die er als Christ auch zutiefst geglaubt hat, diese Geschichte diese Geschichte eines Gottes, der eine Schöpfung ins Leben ruft und sie selbst besucht und der in Christus dann sein Leben hingibt und aufersteht. Also dieses Auferstehungsmoment, das war für Tolkien auch das zentrale Moment und ist ja auch im Neuen Testament quasi der Dreh- und Angelpunkt der Hoffnung. Da wird festgemacht, dass nicht der Tod,
ja,
und nicht die Gewalt und nicht die Grausamkeit der Menschen, nicht die Übermacht des Römischen Reiches das letzte Wort, genau, davonträgt, nicht die Angst und Verzweiflung der Jünger das letzte Wort hat, sondern das Leben aufersteht und diese in Jesus verkörperte Liebe Gottes quasi das letzte Wort.
Das hat ja aber eine unheimliche Attraktivität, oder? Also ja, gerade das, und ich habe mich auch gefragt, weshalb mir gerade eben diese Herr der Ringe Erzählung und so weiter so gut gefällt. Und ich glaube tatsächlich, ich würde auch sagen, das ist sowas wie eine absolut tiefst kindliche Hoffnung,
ja,
dass es dann doch so ist, dass irgendwie die Gerechtigkeit obsiegt, dass das Gute obsiegen mag und dass es nicht so ist, dass wir diesem Schlechten sozusagen einfach ausgeliefert sind, sondern dass wir dem was entgegensetzen können. Aber mir kam noch etwas anderes in den Sinn in Bezug auf diese Erzählungen, in Bezug auf dass dieses Narrativ sich auch innerhalb dieser einer so Erzählungskette zu sehen. Mhm. Was ich oft erlebe, ist, wenn Leuten etwas nicht so Gutes widerfährt, dann tröstet man sich damit zu sagen, das wird schon seinen Sinn haben. Irgendeinen Sinn hat das schon.
Ja.
Tröstet dich sowas?
Ja, ich kenne das natürlich sehr gut. Und für viele ist ja auch dieses christliche Narrativ, diese christliche Großerzählung, das ist genau der springende Punkt für sie, dass man dann sagen kann, kein Leid und keine traumatische Erfahrung, kein Tod und kein Verlust fällt quasi aus diesem einen Plan Gottes heraus. Es ist alles aufgehoben in einem stimmigen, sinnvollen Plan, und dann werden diese ganzen Bilder bemüht, dass die Geschichte der Menschen und meine Lebensgeschichte ist wie ein geknüpfter Teppich und ich sehe nur die untere Seite, die chaotisch
aussieht. Sprichst du jetzt aus Erfahrung, oder?
Ja, natürlich. Also aus Erfahrung, das sind Geschichten, die ich von klein auf mitgekriegt habe,
ja,
und die man mir auch, also wir haben ja als Familie, als ich und meine Geschwister und meine Eltern, einen ganz schrecklichen Autounfall gehabt, als ich 11 Jahre alt war.
Mhm.
Und das hat uns, also das hätte uns beinahe allen das Leben gekostet, ist dann, wir haben alle überlebt, aber mein Bruder hat ein ganz schweres Schädelhirntrauma erlitten und ist geistig und körperlich beeinträchtigt seither, und ich war sehr schwer verletzt, ein halbes Jahr Spitalaufenthalt und so, und das sind die ganzen Leute, die wir gekannt haben, so die ganze, wir sind sehr fromm aufgewachsen, so christlich, hochreligiös, und die sind dann vorbeigekommen und haben sich im Spital die Klinke in die Hand gegeben, und die haben das ganz gut gemeint, aber die haben mich immer wieder konfrontiert mit diesen, mit diesen Sinnunterstellungen, und haben mir versucht zu erklären, oder meinen Eltern dann auch ganz oft, eben warum das alles seinen Sinn hat. Und ich will ja gar nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die Hoffnung darin finden, ja, dass sie sagen, ja, wenigstens, es ist ganz schrecklich, was mir passiert ist, aber wenigstens ist es Teil eines großen Planes Gottes und so. Mich hat das nie wirklich getröstet, es hätte mir mehr geholfen, wenn Leute Leute mir gesagt haben, das ist ganz schlimm, was dir da passiert ist, und Gott hat ganz sicher nichts damit zu tun. Mhm. So, das hätte mir mehr geholfen. Und ich finde auch, also ich meine, da werden ja dann Bibelstellen zitiert, die meist missbrauchteste Bibelstelle des ganzen Neuen Testamentes von Paulus in Römer 8, Vers 23.
Die ist dir eingebrannt worden,
ja,
offenbar.
Ja, die ist mir eingebrannt.
Die lautet wie?
Ja, da sagt er so in diesem fulminanten Kapitel, dass eigentlich die Liebe, die unaufhörliche, triumphale Liebe Gottes preist, sagt dann Paulus, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten dienen oder mhm. zum Besseren ja. mitwirken. Und daraus wird dann geschlossen, und ich finde, hier würde ich einfach sehr, sehr klar unterscheiden. Natürlich würde ich sagen, natürlich traue ich in meinem christlichen Glauben, traue ich Gott zu, dass er auch aus schwierigsten Lebensumständen, dass er auch dem für betroffene Menschen noch etwas Gutes abbringen kann. Und ich kenne viele Beispiele von Menschen, die das erlebt haben, die sagen, ich habe einen tragischen Verlust erlitten, ich habe Schlimmes erlebt, und ich habe in den folgenden Jahren ist daraus bei mir etwas erwachsen,
genau.
eine Barmherzigkeit ja. für Menschen mit gleichen Schicksalen, eine innere charakterliche Stärke oder was auch immer.
Das gibt es, und deshalb würde ich auch sagen, ich kann das im Grunde genommen eigentlich sehr gut verstehen, oder es hat was total Tröstliches zu sagen, so ein tiefer Fall kann irgendwie zu höherem Glück in Anführungsschlusszeichen ja. verhelfen, und es hilft natürlich, wenn man das für sich selber in irgendein Sinnganzes fügen kann. Und ich glaube, in diesem Sinne auch, es gibt ja zwei Perspektiven, die man einnehmen kann. Wenn Leute das zu einem sagen, dann glaube ich, das ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, ja. weil man selber ja überhaupt nicht, also es ist total schlimm, das kennen wir alle, wenn man mit Menschen zu tun hat, die leiden, und man hat das Gefühl, es ist total sinnloses Leiden. Also es ist furchtbar, sinnloses Leiden zu erleiden, für sich selber da überhaupt keinen Sinn ausmachen zu können, und zwar nicht im Sinne eines größeren Plans, sondern im Sinne einer Richtung. Was mache ich jetzt mit diesem Leiden? Was mache ich mit dem, was mir hier widerfährt? Und deshalb glaube ich, oder kann ich das sehr gut verstehen, dass man das in einen Zusammenhang setzen möchte. Und da zum Beispiel gibt's ja auch diesen Psychiater Viktor Frankl, der sagt trotzdem ja zum Leben sagen, obwohl er in der schlimmsten Situation überhaupt war, die ich mir jetzt gerade vorstellen kann, also irgendwie mehrere KZs, im Grunde genommen die ganze Familie gestorben. Und das ist ja auch das, was er dann sagt. Er konnte das letztlich nur überleben, weil er für sich einen Sinn fand. Und was man letztlich als Mensch hat, wenn einem alles genommen wird, ist das, wie man auf die Situation reagiert, die eigene Haltung sozusagen.
Ja.
Und da steckt doch der Sinn ganz, ganz zentral dahinter.
Ja, es sind für mich zwei verschiedene Dinge. Es ist für mich eine Sache, rückblickend auf einen Schicksalsschlag zu sagen.
Einverstanden.
Da ist etwas Gutes daraus erwachsen. Da hat für eine gläubige Person, da hat Gott dieser Notsituation etwas Gutes abgerungen. Mhm. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist das dann zu sagen, und darum war es von Anfang an Gottes Plan, dass das passiert ist. Darum war es richtig oder gut. Aber weißt du, den Sinn. Ich finde, man kann beides sagen. Man kann sagen, es gibt zutiefst abgrundtief sinnloses Leiden, das Menschen erleiden. Und man muss, es ist eine zu schnelle
Quickfix. Also objektiv gesehen sinnlos.
Es ist eine zu schnelle Quickfix-Lösung zu sagen, mit dieser Hintergrundperspektive des christlichen Glaubens macht das alles Sinn. Und dann sogar hat das auch geschehen müssen, damit dieses Gute daraus erwachsen kann. Nein, ich kann sagen, das war sinnlos, unnötig, das war absolut schlimm, ist das passiert. Und ich halte aber fest an einem Glauben, dass aus diesem Sinnlosen etwas Gutes, etwas Sinnstiftendes hervorgehen kann. Das sind für mich zwei verschiedene
Dinge.
Verstehe
ich absolut.
Und das hat, also für mich dieser zweite Gedanke, der war für mich sehr tröstlich, dass ich sage, ich glaube an einen Gott, der Christina Bruderek, eine Theologin und Poetin, die hat mir das mal in einem Podcastgespräch gesagt, und das berührt mich bis heute sehr. Sie hat gesagt, Gott wird seine Geschichte mit uns zu einem guten Ende erzählen. Mhm. Und das ist etwas, das für mich zutiefst diese, also ich wüsste nicht, was ich für ein Mensch wäre, wenn ich daran nicht glauben würde. Also ich wüsste, das ist für mich enorm wichtig. Es bedeutet für mich aber nicht zurückzuschließen, dass alles, was mir und anderen passiert, quasi Teil einer bereits vorgefertigten, sinnerfüllten Geschichte ist, sondern dass Gott dem Chaos und dem Leid und der Bosheit dieser Welt etwas Gutes abbringt und am Schluss die Hoffnung, die Gerechtigkeit, das letzte Wort haben wird. Das sind für mich wie zwei verschiedene Dinge.
Weißt du? Sehe ich. Und ich glaube, was das Wichtigste, was wir sozusagen davon mitnehmen können, ist nicht jede Geschichte, in die man sich einschreibt, weil wir davor auch von Narrativen gesprochen haben, ist gesund und gut. Und da ist natürlich gerade das Christentum ein Beispiel dafür, für, man könnte sagen, ambivalente Hoffnung, also die Vertröstung in Jenseits. Ja. Und wenn die ganzen apokalyptischen Bewegungen, auch endzeitliche Bewegungen innerhalb der ganzen Religionsgemeinschaften, die es gibt, die sich spezifisch jetzt auf Jenseits konzentrieren und demnach auch sagen, das, was wir hier haben, diese Welt, diese Erde, die ist nicht erhaltungswert sozusagen. Ja. Wir müssen uns dafür nicht einsetzen. Wir sind für was Höheres berufen. Das ist doch zum Beispiel eine total problematische Hoffnung.
Ja, aber das ist jetzt ein guter Punkt, weil nur weil man sagt, Hoffnung ist fundamental narrativ strukturierte Hoffnung lebt davon, sich in einer Geschichte wiederzufinden, bedeutet es nicht, dass jede Geschichte, die Menschen Hoffnung gibt, eine gute Geschichte ist, eine gesunde Geschichte ist, eine nacherzählenswerte Geschichte.
Also es gibt auch total schlechte Hoffnungen.
Es gibt fürchterliche Geschichten, die ganz problematische Hoffnungen hervorbringen. Also die Geschichte, dass Gott quasi diese Erde verlässt und diesen gottverdammten Planeten vor die Hunde gehen lässt und dann mit ein paar chosen few irgendwie auf in einem Paralleluniversum, die dann entrückt aus dieser Masse der Verdammten und da irgendwo was Neues aufbaut, das stiftet vielleicht schon eine Form von Hoffnung, aber das ist eine Hoffnung, die sich komplett auf das Jenseits bezieht, die keinerlei transformative Kräfte in dieser Welt freisetzt.
Nein, weil man hat ja keine Verantwortung in dieser Welt.
Und das ist ja, also du kannst das ist ja jetzt gar kein theoretisches Szenario, sondern es gibt Segmente im amerikanischen Evangelikalismus zum Beispiel, die auch nicht nur jetzt Klimaerwärmung und Klimakrise als Verschwörungstheorie abtun oder so, sondern die sagen, ja, selbst wenn es immer wärmer wird und wenn da alles vor die Hunde geht, damit brauchen wir jetzt nichts mehr zu ändern, weil unsere Zukunft findet ja sowieso woanders statt.
Im Grunde genommen, also, umso besser die Apokalypse ist.
Ja, genau. Und das ist natürlich dann eine Hoffnung, die auch zu Recht, also wenn wir jetzt auf Extinction Rebellion und Greta Thunberg zurückgehen, die natürlich zu Recht auch kritisiert wird, mit dieser Art der Hoffnung kommen wir nicht in die Pötte. Mhm. Ja, also das mit dieser Art der Hoffnung passiert hier gar nichts. Und gegen diese Form der Hoffnung müsste man wirklich dann auch Einspruch erheben und sagen, das ist eine Jenseitsvertröstung, die Menschen nicht aktiviert, sondern passiv macht und lähmt. Es gibt auch Geschichten, die Menschen aktivieren und genauso problematisch sind. Man kann natürlich einfach sich vorstellen, es gibt ja radikalisierte, fundamentalistische Narrative, die zum Beispiel einem
Terroristen,
einem Selbstmordattentäter Grund geben zu glauben, dass sein Lebensopfer Teil einer Geschichte ist, die dann von Gott später belohnt wird, und der hofft dann, dass er die beiden Türme trifft als Pilot oder dass er möglichst viele Leute in den Tod reißt. Mhm. Das ist auch eine Hoffnung, ist aber nicht nachahmenswürdig.
Nein, ja, also tatsächlich auch einfach jetzt auf einer sehr kleine Perspektive gedacht, hoffnungsstiftend, jedenfalls nur für einen kleinen Gesellschaftsteil. Aber insgesamt, oder wir sind ja jetzt auch so ein bisschen bei der Kritik der Hoffnung, und da gibt's natürlich auch philosophische Kritik, und eine, würde ich sagen, sehr prominente Kritik ist die von Albert Camus, der ja eigentlich auch nicht auf Hoffnung setzt. Der sagt, das Leben ist absurd. Wir suchen nach Sinn, wir rufen sozusagen in die Welt, suchen nach einem Zusammenhang, aber die Welt ist stumm. Sie antwortet uns nicht. Und die Hoffnung ist in seinen Augen dann eine Form der Flucht vor diesem absurden Leben. Und deshalb setzt er eigentlich der Hoffnung etwas anderes entgegen. Er sagt, was es eigentlich braucht, ist eben die Revolte. Also, dass man eben gegen diese Sinnlosigkeit immer wieder antritt. Auch wenn es nie eine Antwort geben wird, auch wenn es nie Sinn geben wird, wir revoltieren immer wieder. Ja. Und weil das ein immer wieder ist, hat er ja dieses Bild des Mythos des Sisyphos genommen, also der Sisyphos, der mit diesem Stein immer wieder den Berg raufgeht und dann rollt der Stein wieder runter und dann macht er wieder hoch und so weiter. Und von dieser Person sagt er ja dann auch, und wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Schwierig, aber das ist offenbar das, und das ist auch der Grund, weshalb Camus ja dann sagt, es gibt eigentlich keine relevantere philosophische Frage als die nach dem Suizid, weil wenn die Welt eigentlich sinnlos ist, dann kann nur ich die Antwort darauf geben, und die Antwort ist entweder Suizid oder Revolte.
Ja, ich finde, also das Stichwort Revolte finde ich spannend. Ich glaube, ich würde immer noch sagen, dass diese Entgegensetzung auf einem Missverständnis der Hoffnung beruht. Und wenn man von Revolte spricht, ich werde erinnert, und ich bin jetzt gerade froh, habe ich das noch reinkopiert in meine Notizen, dieses Zitat von Jürgen Moltmann, ein von mir hochverehrter Theologe, der vor wenigen Jahren erst gestorben ist, der wirklich die Theologie des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend geprägt hat. Und er hat immer dafür plädiert, gegen diese Jenseitshoffnung, die nicht mit dieser Welt verbunden ist, und hat immer deutlich gemacht für ihn, er ist so ein Theologe des Kreuzes, er hat gesagt, das Kreuz ist in die Erde, in den Boden dieser Welt gerammt und die Hoffnung gilt dieser Welt. Und er hat, für ihn war Hoffnung ein ganz fundamental, eine Kraft zum Widerstand. Also ich habe dir dieses Zitat, das habe ich so stark gefunden. Er sagt, wer auf Christus hofft, kann sich nicht mehr abfinden mit der gegebenen Wirklichkeit, sondern beginnt an ihr zu leiden, ihr zu widersprechen. Frieden mit Gott bedeutet Unfrieden mit der Welt, denn der Stachel der verheißenen Zukunft wühlt unerbittlich im Fleisch jeder unerfüllten Gegenwart. Also seine Idee ist quasi gerade die Hoffnung, dass es anders sein sollte und anders sein könnte, als es jetzt ist. Gerade das führt uns jetzt mit Camus zur Revolte, führt uns zum Widerstand, führt uns dazu zu sagen, und ich will Teil einer Bewegung oder Teil einer Transformation sein, die in eine andere Richtung geht.
Ich finde das so schön, gerade weil du jetzt mit dem Begriff der Wirklichkeit gearbeitet hast, weil Hoffnung ist doch eigentlich nicht viel anderes als Möglichkeitssinn.
Ja.
Und Möglichkeit gibt es immer viel mehr als Wirklichkeit.
Ja.
Und das ist doch der relevante Aspekt, sich auch nicht mit der Wirklichkeit sozusagen zufrieden zu geben, sondern zu sagen, aber wir sind Menschen, die Möglichkeiten stiften können.
Ja.
Als Mensch kann man das. Und insofern bedeutet tatsächlich zu hoffen, ist Möglichkeiten zu eröffnen.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort, um ein, zwei Unterscheidungen einzuführen, weil man kann Hoffnung unterscheiden als Sinn für die Möglichkeit des Guten von bloßem Wünschen, weil Wünschen ist nicht an Möglichkeit gebunden. Ich kann mir wünschen, morgen als Einhorn aufzuwachen und über einen Regenbogen zu gleiten. Das kann ich mir wünschen. Ich kann mir wünschen, mein Leben auf dem Mars zu verbringen oder so.
Mhm.
Ich kann das aber nicht wirklich hoffen, wenn ich nicht irgendwie verschwurbelt genug bin, um zu glauben, dass das wirklich möglich ist.
Aber also im Sinne von, möglich im Sinne von, dass es irgendwie gute Gründe dafür gibt.
Gründe gibt, oder dass es überhaupt, dass es quasi etwas, was logisch, ich kann mir wünschen, dass ein Kreis quadratisch ist, ich kann es aber nicht wirklich hoffen, weil es ist logisch unmöglich. Und es gibt viele Dinge, die kann man sich wünschen. Wunschkonzert ist immer möglich, aber die kann man nicht hoffen. Beim Hoffen muss ich daran glauben, dass es in einer offenen Zukunft, in all ihren Verästelungen, dass es mindestens ein paar oder einen Ast gibt, der da hinführt. Und man könnte jetzt Hoffnung auch noch abgrenzen von Optimismus, weil steht nicht vor einer offenen Zukunft. Der Optimist, der weiß, dass es gut kommt.
Genau.
Und da ist die Zukunft eigentlich geschlossen. Es kommt gut.
Scheitern gibt's nicht.
Sozusagen. Genau. Scheitern ist keine Option. Der weiß, dass es gut kommt. Er hat dann sehr oft nicht recht. Aber er ist.
Sagst du als Pessimist oder was?
Sag ich als Pessimist. Genau. Genau. Aber das ist auch nicht hoffen. Hoffen. Ich finde das sehr stark von diesem Buch des Freiburger Philosophen Byung-Chul Han.
Ah, ja.
Der Geist der Hoffnung. Das ist ein sensationelles Büchlein.
Weil?
Weil er da, also er trifft ganz viele enorm hilfreiche Unterscheidungen. Er macht klar, Hoffnung unterscheidet sich vom Optimismus eben darin, dass Hoffnung an eine offene Möglichkeit des Guten glaubt und der Optimist ist eigentlich festgelegt auf das Gute und in der Hoffnung ist die Verzweiflung immer schon mit verbaut. Er sagt quasi, die Hoffnung Hoffnung ist für die, die am Optimismus schon gescheitert sind, quasi.
Ja.
Und die glauben, dass auch in der Möglichkeit hoffen, glaubt ja auch, dass es scheitern könnte, dass man frustriert werden könnte. Aber es muss nicht sein.
Und was würde er denn jetzt zu diesem Aspekt sagen, dass ich zu Beginn auch so angetönt habe, dass ich glaube, man schuldet sich selbst und der Gesellschaft gegenüber eigentlich eine Haltung der Hoffnung, weil sonst im Grunde genommen alles bachab geht. Was würde er dort dazu sagen? Ist das eine legitime Forderung, das als Haltung einzufordern?
Ja, also ich spreche mal für mich und nicht für ihn, weil ich nicht genau weiß, was er darauf antworten würde. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man aus solchen Begriffen dann ein Gebot oder ein Gesetz oder etwas macht, was quasi, wo sich dann hoffnungslosere Menschen zusätzlich noch vorwerfen müssen, dass sie zu wenig Hoffnung haben und sich unter Druck setzen. Ich muss jetzt irgendwie
ich muss jetzt hoffen.
Genau. Ja. Und das kommt ja notwendigerweise irgendwie schief. Und spannend ist ja auch, dass Hoffnung nicht nur bedeutet, Teil einer Geschichte zu sein, sondern du hast das eigentlich schon angedeutet mit diesem von Tolkien stark gemachten Begriff der Märchen. Märchen, die erzählst du dir nicht selber, sondern Märchen erzählt dir jemand anderes. Mhm. Und meistens erzählen Eltern ihren Kindern die Märchen. Und es gibt auch eine faszinierende Studie oder einen Aufsatz vielmehr von Victoria McGeer, die hat das ganz stark gemacht, so diese soziale Qualität von Hoffnung. Und sie sagt, Hoffnung ist eigentlich etwas, das drücke ich nicht aus mir heraus, sondern das wird erlernt. Hoffen wird erlernt.
Das
sogar
gibt man sich weiter.
Das gibt
sozusagen
man sich weiter, genau. Und sie führt das zurück, sogar entwicklungspsychologisch bis auf kleine Kinder. Und sie sagt eigentlich, was Eltern mit kleinen Kindern machen, an ganz vielen Stellen, und ich habe mich da wirklich wiedergefunden im Rückblick auf die Zeit, als unsere Kinder klein waren, was Eltern machen, sie üben eigentlich Hoffnung ein mit ihren Kindern, im ganz Kleinen. Sie üben ein Bewusstsein für die eigene Selbstwirksamkeit zu kriegen, ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass man einen Vorsatz in die Tat umsetzen kann. Und sie hoffen zuerst einmal stellvertretend für ihre Kinder. Zum Beispiel, wenn sie sagen, sie wollen, dass das Kind irgendwie den Shoppen selber hält. So. Und dann das Kind, das Kleine, lässt das Teil immer wieder fallen und so. Und dann, die Eltern geben nicht auf.
Mhm.
Und das Kind schafft das nicht beim ersten Mal.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, genau. Und die schafft es nicht beim zweiten und beim dritten Mal. Und die Eltern halten ihm immer wieder diesen Shoppen hin und sagen
zeigen damit, ich glaube
genau,
an dich eigentlich.
Genau, zeigen,
oder?
Wie das geht und platzieren die Händchen und glauben für das Kind, hoffen für das Kind, dass es das lernt. Oder das Party-Training, das quasi selber auf Toilette gehen und so, das kann dauern, bis das klappt. Aber die Eltern hoffen für die Kinder. Und die Kinder lernen so von klein auf, dass sie ihren Handlungsfähigkeiten, ihrer Selbstwirksamkeit vertrauen können, ja, dass sie durch Frustrationen hindurch, durch Misserfolge hindurch irgendwie festhalten können und zu einem Ziel gelangen können. Und sie sagt ja dann auch, das ist nicht nur für kleine Kinder entscheidend, sondern wir brauchen kollektive Hoffnungsgemeinschaften. Wir brauchen eigentlich Gemeinschaften, in denen...
Wie sehen die denn aus?
Also als jemand, der 15 Jahre Pastor war, so habe ich natürlich oder hätte ich so die Vision. Und es ist eine Vision, es ist jetzt nicht immer einfach schon Wirklichkeit. Aber ich hätte die Vision, dass Kirche ein Ort sein könnte, unter anderem, aber dass Kirche eine Gemeinschaft sein könnte, in der kollektive Hoffnung gepflegt wird, in der eine Kultur eingeübt wird, in der man miteinander hofft, füreinander hofft, einander durch Frustrationen und Rückschläge und Verzweiflung hindurch hofft, indem man in der soziale Qualität der Hoffnung irgendwie spielen kann, so dass, weil um zurückzukommen auf deine Rückfrage, ja, ist das gut, gute Idee, die Hoffnung jetzt zu einem, wie hast du es gesagt, sich die Hoffnung vorzunehmen oder
mit der Haltung eigentlich die einzufordern.
Ja, Hoffnung hat ja eben auch etwas Unverfügbares. Und das liegt ja daran, dass ich mir, und das ist bei Glaube übrigens genauso, aber dass ich mir das nicht alles quasi abbringen kann, irgendwie in meinem Studierstübchen oder auf einem Waldspaziergang, sondern dass sich das auch irgendwie einstellt in Resonanz mit dieser Welt, sicher auch in Resonanz mit der Schöpfung und so weiter, aber ganz entscheidend auch in Resonanz mit anderen Menschen.
Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, da stellt sich mir natürlich die ganz praktische Frage, wie schafft man es denn, wie schaffen wir es, hoffnungsvoll zu bleiben? Hast du da ein Rezept?
Ja, ich...
Bist du so der Rezepte-Typ?
Nein.
Warum wundert
nein,
mich
ich,
das
ich bin,
nicht?
Ich war mal ein Fan der Drei-Punkte-Predigt, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so auf Rezepte eingeschworen. Und ich muss auch sagen, also hoffen ist jetzt nicht etwas, was mir leicht fällt. Also es ist jetzt nicht, ich bin auch nicht, obwohl viele Menschen mein fröhliches Gemüt rühmen, ich bin eigentlich kein Optimist. Ich bin eigentlich, also ich finde, ich habe so schon die Grundhaltung, schlimmer geht immer. Und ich bin auch so ein Fan dieser, ich liebe diese Demotivationskalendersprüche.
Die gehen wie?
Ja, ich habe sogar einen gekauft, für jeden Tag so eine Demotivationsspruch, so, eben so nach dem Strickmuster von Motivationssprüchen einfach so das Gegenteil, so quasi, du musst die Chance auch mal als Krise sehen, so.
Das Lustige ist, sie motivieren dich dann eben trotzdem.
Ja, genau,
eigentlich.
Ja, klar. Es ist niemals zu spät, um aufzugeben.
Aber auch das ist richtig.
Genau. Aber du hast natürlich recht. Ich mag ja die Sprüche auch nicht, weil ich da wirklich dran glauben würde, sondern weil ich sie ehrlicher finde als diese weichgespülten Motivationssprüche und das Gefühl habe, gerade auf dem Hintergrund solcher Ablöschersprüche finde ich dann doch noch ein bisschen Trotzkraft in mir zu sagen, es geht auch anders so.
Ja, und vor allen Dingen, es spricht da den Humor an und das ist, glaube ich, dann wieder eine andere Kraft, die da was übernimmt. Aber ich finde interessant, weil du jetzt auch, weil diese Kalendersprüche ja oft so was Kitschiges haben und im Grunde genommen, wenn man sich damit beschäftigt, was ja Hoffnung stiften kann, dann wird jedenfalls von der positiven Psychologie immer wieder betont, wir müssen unsere Haltungen uns vornehmen, weil das ist das, was wir direkt beeinflussen können. Wir können ganz vieles in unserem Leben nicht beeinflussen, aber tatsächlich unsere Haltungen. Entsprechend sollten wir unsere Aufmerksamkeit etwas verändern. Und wie können wir das tun? Indem wir uns jeden Abend notieren, was gut war an diesem Tag. Also was uns zum Beispiel hoffnungsvoll gestimmt hat oder was auch immer. Und ich finde es immer so ein bisschen, es gibt mir so ein unangenehmes Gefühl, das so zu sagen. Und ich denke mir so, und damit ist es jetzt getan. Aber jedenfalls die positive Psychologie empfiehlt das. Das ist sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch. Jemand, der Kalendersprüche nicht mag und Demotivationssprüche nicht mag, der schreibt bestimmt auch kein Dankbarkeitstagebuch, oder?
Ja, also ich finde das jetzt, um auch auf der Schlussgerade so ein bisschen praktisch zu werden. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee, weil es ja eine Wahrnehmungshilfe ist. Mhm. Es ist ja auch für mich, es ist eigentlich verrückt, wie sehr ich mich daran erinnern kann, wenn mir die Straßenbahn direkt vor der Nase weggefahren ist und wenn jetzt irgendwie was nicht geklappt und ich wurde wieder geblitzt mit dem Auto oder was auch immer, das bleibt mir immer voll in Erinnerung, da könnte ich x Begebenheiten aufzählen, aber wenn ich den Bus gerade noch erwische oder so, ja, das bleibt mir dann irgendwie nicht ja, in gleicher Weise in Erinnerung. Von daher ist das ja auch, vieles hat ja psychologisch zu tun, auch mit dem Framing der Wirklichkeit und als Training einer neuen Brille finde ich das eigentlich hilfreich. Ich hab tatsächlich diese Empfehlung auch gekriegt von ich hab ja Anfang des Jahres habe ich ja meine ADHS-Diagnose gekriegt. Ich habe da
Das so, als ob man das wüsste, habe ich ja gekriegt.
Ja, genau. Ja, ich habe das auch schon im Podcast erzählt. Es ist kein sehr streng gehütetes Geheimnis, aber es haben sich da gewisse Anzeichen verdichtet in den letzten Jahren und dann habe ich das mal untersuchen lassen und jetzt wurde mir eine ADHS-Psychologin als Coach quasi anempfohlen und die hat mir das eben auch aufgetragen mit diesem Dankbarkeitstagebuch. Das Problem ist einfach, wenn man einem ADHSler empfiehlt, sich regelmäßig an jedem Tag bestimmte Notizen zu machen und ein Buch immer mit dabei zu haben.
Ich habe die Vermutung, wo
ist das,
in welche Richtung
ist
das geht.
Da ist ein bisschen ein Widerspruch in genau, sich mit verbaut. Aber ich nehme jetzt die Idee, jetzt kommst du auch noch damit. Jetzt nehme ich das mal mit. Olivia, das hat großen Spaß gemacht mit dir.
Danke.
Und vielleicht als letzte Schlussfrage an dich. Was würdest du, wenn wir von Tagebüchern sprechen, Dankbarkeitstagebüchern, was würdest du dir da über den heutigen Tag notieren?
Oh, was würde ich mir da muss man dann Positives reinschreiben.
Ja, es wäre
Dankbarkeit. Man soll nicht das nachahmen, was du gerade zuvor gesagt hast. Ich würde wahrscheinlich was ganz Banales, oft sind es ja ganz banale Dinge, reinschreiben, nämlich dass dieser Septembertag mir nochmals die Möglichkeit gegeben hat, im Zürichsee zu baden, etwas ist, das mir tatsächlich sehr gut tut.
Ja. Sehr schön. Olivia.
Und dieses Gespräch würde ich auch erwähnen.
Ach, danke.
Selbstverständlich. Und Sie damit auch.
Sehr schön. Olivia, vielen Dank
danke
für das
dir.
Gespräch. Bleibt hoffnungsvoll. Tschüss zusammen.
Breath Lab.